Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Ja, willkommen, Fabian!
Yo, servus,
wie Justin. Immer, Fabian. Wann machst du eigentlich servus. Mal dieses Intro?
Ja, aber wirklich. Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk Guitar. Mit dabei heute unser lieber
Justin!
Jawohl, so muss das sein. Das ist mein Intro. Sehr geil. Ja, da haben wir doch schon einen Icebreaker gehabt jetzt.
Geil. Ich war gerade selbst überrascht von mir, was da geil. Für ein Stimmchen rauskam. Geil.
Arbeite dran.
Ja, muss ich echt mal. Du musst mir mal die Kontaktdaten von deinem Gesangslehrer weitergeben.
Ja, mach das
der
mal.
Der soll ganz gut sein, habe ich gehört.
Ja.
Ja.
Der ist mega. Gut.
Der Fabian ist momentan viel am Singen. Er singt mit seiner Gypsy-Gitarre
und singt Gypsy-Balladen. Die Gypsy-Action ist irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund gegangen, leider. Aber die Gitarre ist eine schöne Gitarre, also von daher.
Er ist ein schöner Gesang auch. Schöner
so ist das manchmal.
Schönes Stimmchen. Gut, Fabian, sehr kommen gut. wir mal zum Punkt. Worüber reden wir heute?
Wir werden heute über prägsame Gitarren-Soli oder wo wir denken, diese Soli können dir weiterhelfen oder haben uns vielleicht weitergeholfen oder können dich inspirieren und dich weiterbringen. Genau, darüber wollen wir heute reden, so über unsere, ich würde es nicht sagen Top 5, 6, 7, 8, 9, 10, sondern einfach das, wo wir denken, ey, die sind cool.
Ja, ne? Ja, jetzt auch nicht gerade explizit irgendwie, die geilsten Soli auf der Welt oder so, sondern tatsächlich Soli, wo wir uns denken, okay, krass, wenn man die lernt, dann kann euch das auf gewisse Art und Weise weiterbringen. Ja. Ich würde anfangen.
Gerne, ja.
Und zwar würde ich anfangen, weil ich kam auf die Idee davon gestern, als ich einem Schüler von mir eine Transkription aufgegeben habe, ein Solo aus dem Jazzbereich. Und ich mir dachte, Mann, dieses Solo hat mir damals, ich bin echt froh, dass ich das gelernt habe, weil dieses Solo hat mir damals gewisse Dinge beigebracht oder mir gezeigt, die gerade für mein Jazzspiel sehr, sehr wichtig waren. Timinggefühl, Swing, Phrasing, Dynamik. Es ist nicht das schnellste Soli, es ist sogar ein sehr langsames Soli. Also es ist auch einfach zum Raushören. Das heißt, es war auch so einer der ersten Soli, die ich rausgehört habe, die wirklich chillig sind, die Akkorde sind nicht zu krass. Es ist also auf einem guten Level für Jazz-Einsteiger und hat mir wirklich für den Einstieg geholfen. Und zwar heißt dieses Solo, das kennt wahrscheinlich kaum einer, Lullaby of the Leaves von dem Jazz-Gitarristen Grant Green.
Ah, okay.
Grant Green ist auch eher so ein unbekannterer, es ist schon eher so ein Hidden Gem. Ich meine, in Jazzkreisen kennt man ihn, aber er ist jetzt nicht so wie ein Wes Montgomery oder ein Pat Metheny oder so, wo man den Namen schon mal gehört hat. Aber der kommt so aus der Richtung Wes Montgomery, 60er Jahre, Hardbop, hat auch viel in den 70er Jahren dann viel Funk gemacht zum Beispiel. Aber das Lullaby of the Leaves ist so ein ganz ruhiges, chilliger Song. Man hat viel Orgel, also ist auch ein Jazz-Gitarrentrio, also Schlagzeug, cool. Orgel, Gitarre, anstatt irgendwie den Bass, genau. Und das Solo ist super geile Phrasen, die sehr einprägsam sind. Es ist auch gut aufgeteilt in Phrasen. Da sind jetzt keine Phrasen dabei, die irgendwie klingen nach, okay, das hätte man sich auch sparen können oder so, diese Phrase. Jede Phrase macht schon Sinn. Und wie gesagt, gerade fürs Timinggefühl, das rauszuhören und zu lernen und dann mitzuspielen mit der Aufnahme und auf die Dynamik und so zu achten, der Hammer. Der Hammer hat mir richtig viel geholfen, weil bevor ich das gelernt habe, klang ich auch übel stiff und halt sehr rockig. Mir wurde immer auch am Anfang von meinem Jazzstudium gesagt, dass ich halt noch sehr rockig klinge auf der Gitarre. Schon weiß, was ich tue, aber vom Klang und vom Timing bin ich noch sehr, sehr rockig so. Ja. Und da hab ich gemeint, warum?
Was wollen die?
Sweep-Picking und String-Skipping kannst du doch auch im Jazz machen. Warum beschweren die? Mal Tapping? Ja. Hä? Funktioniert doch. Nee, und deswegen, das kann ich, wenn man mal so einen Einstieg in die Jazz-Gitarre haben möchte, Grant Green, Lullaby of the Leaves, aber hört es euch raus. Das ist so meine Vorgabe an diesem Stück. Wirklich,
sehr guter
nutzt mal die Zeit
Tipp.
Und transkribiert das mal. Ja.
Sind da denn viele auch, ich sag mal, gerade mit dem Raushören, ich rate das auch immer allen. Das Problem ist halt manchmal, wenn du diese Stilistik noch nie gemacht hast, ist das manchmal etwas schwierig für die diejenigen das ja, nachzuvollziehen, was die jetzt eigentlich machen. Sind da so ganz spezifische Dinge drin, wo man wirklich...
Eben nicht. Okay. Das sind jetzt auch keine Akkorde oder keine Oktaves oder sowas, weißt du, sind Single Note Lines, die kannst du mitsingen, die sind sehr mitsingbar, die sind easy zu begreifen, easy zu verstehen. Von Anfang, gerade um in so ein Genre reinzukommen oder sich dort mal ein bisschen weiterzubilden, was ich jedem raten würde, weil du auch ein geiles Swing-Feeling auch super an der Metal-Gitarre verwenden kannst oder so. Ja, auf alle Fälle mal auschecken.
Sehr nice, okay.
So, du bist dran.
Ja, okay, ich bin dran. Ich würde erstmal ganz simpel einsteigen. Das erste Solo, was ich jemals gelernt habe auch, aber was mir viel gebracht hat, ist von Guns N' Roses Knocking on Heaven's Door, das Solo, was Slash spielt. Und da ist echt sehr viel drin, wenn du da mal so ein bisschen mehr ins Detail gehst. Ich meine, klar, wenn ich jetzt wahrscheinlich zurückblicke, wie ich es damals gespielt habe, ist wahrscheinlich anders, als es wirklich klingt. Aber da sind halt viele Dinge wie Pre-Bends zum Beispiel, was Slash sehr gerne macht. Oder generell Bending-Technik. Wenn man da so ein bisschen unsicher ist, hilft das, weil du wirklich da sehr genau sein musst. Sonst klingt es echt mörderschlecht halt. Ne? Sehr schwierig. Also vom Timing her ist es jetzt nichts wahnsinnig Schwieriges. Aber ich finde, da sind so ein paar coole Ideen auch drin. Ne? Und man lernt auch so ein bisschen nebenbei, wie der Slash so tickt, was er so für Klischees, gerade so aus dem Country, diese ganzen Bending-Geschichten, die sind sehr, sehr Country-mäßig, würde ich mal sagen, beim Slash. Wahrscheinlich wegen der, keine Ahnung, herkunftsbedingt wahrscheinlich auch so ein bisschen, oder womit er sich auseinandergesetzt hat. Aber das finde ich schon ziemlich cool, weil es ist jetzt halt nicht mörderschwer zu spielen, hat ja auch zwei Soli. Das zweite ist ein bisschen komplizierter im Vergleich zum ersten, aber ich finde, das ist so ein Klassiker, was man mal gespielt haben sollte, gerade wenn man jetzt noch nicht so wahnsinnig erfahren ist, ne? Weil hier ist nämlich auch der Riesenvorteil, es ist halt auch so ein Soli, was man auch mitsingen kann. Es ist jetzt nicht so ein typisches, ich habe überhaupt nichts dagegen, Gottes Willen, wenn du jetzt so ein AC/DC-Solo nimmst, was so relativ frei improvisiert ist, wo es manchmal, es gibt natürlich auch sehr geile, einprägsame AC/DC-Soli, aber manchmal ist es halt doch sehr pentatonisch und halt irgendwie, naja, manche Phrasen ergeben nicht unbedingt immer den besten Sinn. Sagen wir es mal ganz vorsichtig. Ja. Es ist halt sehr frei gespielt. Ja. Und das finde ich, wenn du anfängst zu improvisieren, relativ schwer. Und manchmal auch gar nicht nötig, das genauso nachzuspielen. Ne?
Das hätte mich nämlich jetzt interessiert, weil ich kenne jetzt nicht so viele, oder ich kenne schon einige Slash-Soli, aber nachgespielt habe ich jetzt noch nicht so viele in meinem Repertoire. Hauptsächlich mal gemacht war, hier ganz bekannt.
Sweet Child
O' Mine. Wie heißt es? Sweet Child O' Mine, genau. Und da ist nämlich zum Beispiel auch dieser eine Lauf drin, dieser eine Übergang, weißt du? Man halt eben auch nicht zu 100% richtig raushört, was er da eigentlich wie spielt und so.
Einschließlich ihm selbst, wenn er es live spielt.
Ja, genau. Kommt sowas auch in dem Sinne vor oder ist das ziemlich klar?
Nee, da gar nicht. Das ist absolut klar, was gemacht wird. Ja.
Geil, das finde ich wichtig, nicht im Ohr, wenn du anfängst. Ja, das ist sehr wichtig.
Dass es nicht zu mystisch ist, weil das kann dich halt am Anfang echt zurückschmeißen, wo du dann denkst, verdammt, ich bin zu doof oder ich krieg's nicht hin, und ist dann ein bisschen demotivierend auch. Das ist dann eher sowas für die Fortgeschritteneren, die dann halt echt versuchen, das wirklich zu transkribieren, weil ich sag mal, für das Knocking on Heaven's Solo, findest du natürlich auch, selbst in den Originaltabulaturbüchern, das stimmt schon soweit, ne? Wogegen Sweet Child O' Mine, wenn du dir die Transkription anguckst und da kommt halt dieser Lauf, sind die meisten Bücher, es steht überall anders und du weißt halt nicht am Anfang, was jetzt richtig sein könnte oder wie auch immer, ne?
Ja, das stimmt, das ist gar nicht mal so dumm. Weil das ist mit einer der größten Schwierigkeiten, wenn halt eben dieses Mysterium, man selber auch noch, ich meine, dieses Rausfuchsen und dieses wie so ein Rätsel sehen und immer mehr und mehr zu verstehen, wie das Solo funktioniert, ist auch etwas, was einen klar weiterbringt. Aber ich kann auch jeden verstehen, gerade Anfänger, die dann erstmal demotiviert sind. So, das kann ich schon durchaus verstehen,
Ja, absolut.
Cool, also Knocking on Heaven's Door von Guns N' Roses, vom Slash.
Yes.
Werde ich mir mal geben, ich habe es gerade echt nicht im Ohr.
Ja, muss es immer geben. Schön gespielt auf jeden Fall auch. Schöner Sound und echt cool.
Dann mache ich mal weiter mit auch einem weiteren Klassiker-Solo, was ich gerade für Bendings sehr, sehr nice finde. Es ist nichts für Bendings-Anfänger, weil die Bendings sehr weit sein können. Aber mit einer der bekanntesten Soli, die Phrasen sind sehr klar. Könntest du dir schon vorstellen, welches ich meine?
Mm,
70er Jahre rum?
Kann ich. Welches? Ich sag's direkt. The Wall?
Ja.
Von Pink Floyd, ja, The Wall.
Genau, Another Brick in the Wall.
Ja, Another Brick in the Wall. Ja, genau, meine ich.
Genau, meine ich. Das, finde ich, ist... Ich bin nicht der riesigste David Gilmour Solo-Fan tatsächlich, aber das ist ein Solo, das hat halt einfach mega geile Phrasen, mega geile Struktur.
Ja.
Der Einstieg ist total super, so sehr prägnant auch. Also wenn du nur hörst, dann weißt du direkt, ah, okay, das ist dieses Solo.
Und auch eine schöne Zählzeit auch, nämlich nicht genau auf der 1, wie viele Soli am Anfang, ne? Das ist schön.
Ja, genau. Der
Auftakt, ja.
Ja. Und du hast halt super, super geile Bending-Übungen, weil die Bendings halt sehr weit gehen. Also da trainierst du mal richtig deine linke Hand Muskelkraft mit zum Weitziehen.
Am besten direkt eine 13er-Seiten üben.
Oh. Nee. Ja, aber du hast halt auch, ich sag mal eben, sehr schöne Phrasen, die du auch, und das finde ich ist auch ein Aspekt, der sehr wichtig ist beim Solo-Lernen oder der sehr gut sein kann, die du in dein eigenes Spiel übertragen kannst und aus denen du was Eigenes machen kannst, so.
Ja.
Wie zum Beispiel diese Anfangsphrase, so.
Mhm.
Die nehme ich zum Beispiel super gerne, auch in anderen Kontexten.
Was witzig ist, jetzt wo du das sagst, gerade diese Anfangsphrase, ich habe einen Schüler, das sagt er aber auch selber immer, der hört den Podcast auch, der sagt, er spielt immer, wenn er improvisiert, immer diese eine Phrase, jedes Mal, egal wo.
Ja, passiert.
So verankert, ja, deswegen muss ich so ein Schmunzeln, ja.
Ja, nee, und es ist halt, das ist halt das Geile, wenn man so Phrasen auch übernehmen kann, übertragen kann, auch aufs eigene Spiel und daraus auch was Eigenes entwickeln kann. Und man muss da gar nicht mal so groß Phrasen zerflattern. Wie gesagt, es reicht vollkommen aus, wenn man so eine Phrase nimmt, die ja aus so einem, eben aus so einem Rockbereich kommt, aus dem Blues-Rock. Prog-Rock-Bereich kommt und die ja zum Beispiel eine andere Stilistik überträgt. Du kannst auch so eine Phrase, habe ich mir zum Beispiel über so einen Phrygian Dominant Death Metal Track zum Beispiel gehauen. Funktioniert auch super. Dadurch, dass das Pentatonik ist, weil du halt viel D-Moll-Pentatonik in dem Fall hast, kannst du so Phrasen super, super auch woanders in andere Tonleitern auch verwenden und solche Sachen. Das ist sehr, sehr geil. Und dadurch, dass du halt auch du dort eine cleane Gitarre hast, eine einigermaßen cleane Gitarre, ich glaube, die ist ein bisschen angecrunched, aber die ist jetzt nicht groß verzerrt, hast du halt auch, kannst du auch sehr, sehr gut hören, was er da eigentlich macht.
Ja, genau.
So. Und es ist ein geiles Solo, um mal Pausen zu lernen.
Oh,
einfach mal nicht durchspielen, sondern halt auch mal einen halben Takt lang mal nichts spielen oder so. Und dann halt nur so zwei Tönchen reinbringen.
Mhm.
So, das ist schon ein sehr, sehr ausgelutschtes Solo, aber extrem geschmacksvolles Solo, finde ich. Und das hat mir damals, ich habe es sehr spät erst gelernt, ich habe es mit Anfang 20 erst gelernt, aber es hat mir gerade für meine Bending-Technik sehr, sehr viel gebracht, sehr viel geholfen.
Ja,
kann
absolut.
Ich nur jedem weiterempfehlen.
Das ist auch ein absoluter Klassiker, den muss man gespielt haben, finde ich. Ne?
Ja, egal in welcher Richtung du herkommst, das ist so einer der Soli, die sollten zu einem guten Gitarrenrepertoire auf alle Fälle dazugehören.
Absolut,
absolut. Zum guten Ton gehört das doch dazu,
dass
man mal Another Brick in the Wall gespielt
hat. Aber wirklich.
Zum guten deutschen Ton hier.
So sieht's aus.
Ja, ist das so.
Alles okay, klar. Wenn wir bei Klassiker sind, dann, oder wolltest du noch was sagen, entschuldige.
Nö,
okay.
Du bist dran.
Der
red ruhig ein bisschen, ich muss noch ein bisschen nachdenken, welches ich als nächstes übernehme.
Also, absoluter Klassiker. Vom Pink Floyd habe ich auch was, aber das wollte ich jetzt nicht direkt im Anschluss nehmen. Was ich auch einen absoluten Klassiker finde, ist Hotel California. Das ist halt so ein Soli, das muss man unbedingt spielen. Und man muss wirklich sagen, das Solo ist echt mega. Und ich kenne auch niemanden, ich habe bis jetzt noch niemanden erlebt, der A gesagt hat, gefällt mir nicht. Oder der sich getraut hätte, B, ein anderes Solo live zu spielen, wenn er diesen Song spielt. Weil dieses Solo ist echt in Stein gemeißelt. Ne? Das musst du so spielen. Weil es, wie gesagt, die wechseln sich da ja ab. Und wird auch super schön über die Changes gespielt. Ist auch nicht so selbstverständlich in der Musik unbedingt immer. Ne? Immer schön aufgelöst. Also da kann man echt eine Menge lernen, ne? Was Phrasierung angeht. Auch so ein bisschen Country-Bendings sind auch wieder drin.
Genau,
ne?
Stimmt.
Das
stimmt.
Ist echt schön.
Ja.
Das macht super viel Spaß auch zu spielen, finde ich. Ne? Wenn man das dann
die mal so verschiedene Stilistik und Herangehensweise von den beiden Gitarristen. Es sind ja zwei Gitarristen.
Genau.
Don, wie heißt der? Ich glaube, einer Don, heißt Don Airy oder sowas.
Don Felder? Nee.
Irgendwie irgendwas mit Don, meine ich.
Das machen wir uns wieder unbeliebt. Eddie Van Halen ist es nicht.
Ich wollte gerade meinen, nach der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, können wir uns doch nicht
Tatsächlich schon eine Rüffel bekommen von einem Schüler, der dann sagte irgendwie, das geht ja gar nicht. Aber nicht deswegen, sondern weil wir über wen war das denn? Steve Ray Vaughan irgendwas Schlechtes gesagt hätten? Oder ich weiß es nicht. Nee, über John Frusciante, dass wir da
ach
gesagt
so
hätten. Ja.
Gott.
Oh je, je. Ist auch ein Patreon, der ist jetzt leider nicht mehr mit dabei. Mögest du uns verzeihen?
Nö, ich stehe dazu. alles gut. Ja, House of the Rising Sun. Nee, Hotel California.
Ja, geil.
Hotel California, da waren wir.
Hotel California,
ja, und, genau. Und halt geile Apache-Section.
Ja, absolut.
Super, super geil, um mal Apaches reinzukommen. Ja, ja,
genau.
Mega, mega gut. Ja.
Sehr schön, wie das zusammen. Dann lernt man noch ein bisschen, wie man sowas macht, harmonisieren und so weiter und so fort. Da ist im Prinzip alles drin, was so ein, ich sag mal, Rock, Pop, Country-Solo, ja, Country-Solo ist ein bisschen übertrieben, aber Rock-Pop, sage ich mal, Soli ausmacht, ne? Doch, ist schon cool. Ich mag auch diesen Phaser-Effekt, ist auch irgendwie witzig da bei dem Solo, hat irgendwie was. Geil, ja.
Das ist cool.
Auch sehr coole Bandings drin.
Mhm. Kann man auch cool in der Band zu zweit mit zwei Gitarristen auch spielen, dann, ne, als Übung. Genau. So, wenn man so eine Coverband hat oder sowas. Ist eine coole Übung auch, eine coole Herausforderung, glaube ich, für jeden Musiker da draußen. Cool.
Sehr gut, genau.
Guti, was hast du denn? Da mache ich mal weiter. Ich gehe mal mehr und mehr so ein bisschen in die Shreddy-Technik, in die Shreddy-Richtung. Oh, das ist ja mein Metier. Oh, nee, ey.
Ja, klar.
Und ich habe mir ein paar Soli rausgesucht, die vielleicht eben auch hilfreich sind für gewisse Techniken. Und da habe ich wirklich ein paar. Ich fange mal basic an.
Ja.
Nämlich gerade Soli, die mir weitergeholfen haben in gewissen Techniken. Und in einer Technik, nämlich in der Tapping-Technik, hat mir mal weitergeholfen das Solo Tooth and Nails von Docken.
Ach, okay.
Von George Lynch.
Mhm. Okay.
Das hat nämlich eine große Tapping-Passage, wo Arpeggios sehr geil ausgespielt werden. Klar, es ist dieses Standard Van Halen-Tapping, worüber wir auch schon mal geredet haben, auf einer Seite. Jetzt nichts too fancyes, aber es ist ganz cool, um mal so ein bisschen zu checken, okay, das sind die Akkorde, die ich habe. Es sind vor allem zwei sehr coole Akkorde. Ich glaube, es ist E-Dur und B-Flat-Dur, also auch so eine verminderte Quinte auseinander.
Mhm.
Hier sind meine Akkorde und okay, wenn ich den Finger dahin setze, dann habe ich den Grundton und wenn ich den anderes als andere Arpeggio haben will, dann muss ich das so ein bisschen verschieben oder das verändern. Es gibt eine ganz gute Visualisierung für Tapping-Arpeggios auf dem Griffbrett am Anfang als Arpeggio-Form und jetzt eben nicht irgendwie 5. Bund, 8. Bund, 12. Bund auf der E-Seite und wir gehen irgendwie mit dem Tapping-Finger weiter und spielen Rapture. sondern es ist halt sehr cool ausgecheckt und man kann gut herausfinden eben, wo sind die Arpeggios, wo sind die einzelnen Töne der Arpeggios. Das ist auch eine gute Übung fürs Arpeggio-Spielen an sich, fürs Denken in Arpeggios.
Mhm.
Halt als lineare Tapping-Form. Das cool. ist ganz cool. Tooth and Nails von Docken. Da bin ich damals drauf gekommen und da werden noch so ein paar mehr Soli uns über diesen Weg auch, ich sag mal, begleiten über die Gitarre-Magazin.
Ah, okay.
Ich war nie Gitarre- und Bassleser. Gitarre und Bass war mir irgendwie zu lame oft. Sorry, wenn das jetzt irgendjemand hören sollte, der da irgendwie ansässig ist.
Naja, also mittlerweile sehe ich das auch so. Also früher habe ich die aber gern gelesen, muss ich wirklich sagen.
Ich war irgendwie immer Gitarrleser, was daher kam, dass ich keine Ahnung hatte und mein Bruder hat halt Gitarre gelesen, ich habe bei ihm halt mitgelesen. So. Und ich fand die von den Covers und von der Aufmachung immer halt so ein bisschen mehr flashig und so. Und sie sind auch textlich immer so. Das Schade ist, glaube ich, beim Gitarrenmagazin, die sind jetzt immer noch im selben Stand wie vor 20 Jahren.
Ich glaube, also Kirk
Hammett
so
ist eine, ne? Kirk Hammett ist einer der geilsten Gitarristen für die immer noch da draußen und so. Auf dem Stand sind die halt, ich natürlich solche Printmagazin. Welchem Printmagazin geht's heutzutage noch gut?
Ja,
so.
Ja.
Solange sie keinen Podcast machen, geht's denen allen furchtbar. aber genau, und da ist mir das nämlich über den Weg gelaufen. Es gibt so einige Soli, die mir über diese Zeitschrift über den Weg gelaufen sind, die ich darüber gelernt habe und dann auch gefeiert habe und so. Aber das war jetzt zum Beispiel eins, wenn man sich mal mit der Tapping-Technik noch ein bisschen auseinandersetzen möchte, wirklich basic Anfänger-Tapping-Technik, aber schon weit genug, dass man so ein bisschen die Arpeggios daraus erkennen kann, dann Tooth and Nails von Docken, Gitarrist ist George Lynch.
George Lynch.
Genau.
Sehr schön. Sehr, sehr schön.
Du bist dran.
Ich bin dran. Ich würde sagen, also was ich noch empfehlen kann, ist zum Beispiel Rosanna von Toto. Sehr geiles Soli. Mm. Steve Lukather.
Sind auch zwei Soli, oder?
Ja, zwei Soli, genau. Sind beide natürlich. Also ich sag mal, das erste ist schon etwas leichter zu knacken. Für das zweite muss man schon so ein bisschen ordentlich üben, würde ich mal sagen, wenn man es gut spielen will. Aber das ist super geil, weil das erste halt echt so ein klassisches Pop-Rock-Solo ist, sage ich mal. Auch sehr geile Bending-Geschichten und Phrasierungsgeschichten bei Steve Lukather sowieso Und bei dem zweiten Soli, na, kommt auch ein paar bisschen Portionen Chromatik dazu und da sieht man halt, okay, wie improvisiert derjenige jetzt da hinten und was macht er?
Chromatik, das ist ja Jazz.
Ja, genau, so jazzige Elemente auch da drin und super geil. Also das lohnt sich definitiv, sich die beide unbedingt drauf zu schaffen. Gute Transkription suchen oder noch besser halt transkribieren halt, gerade den hinteren Teil. Ne? Weil das erste, also wie gesagt, ich habe die Erfahrung gemacht, die improvisierter die Solis sind, desto schlechter sind meistens die Transkriptionen, weil viele gar keinen Bock und Zeit haben, sich das wirklich genau das genau auszunotieren. Ne?
Ist ein interessanter Punkt, weil ich glaube, je improvisierter die Solis sind, desto, ich will nicht sagen, schlechter sind die, aber bei einem ausgecheckten Soli sind Phrasen zum Beispiel halt eben klarer, ja, weil klar, die halt eben mehr einen Hand und Fuß haben und mehr auf den Punkt zu gehen. Wenn das improvisierter, hast du halt auch mal oft Phrasen drin, die schwierig zu verstehen sind
eher in dem so
Kontext, weil die halt eben aus dem FF kommen und aus dem eher intuitiven Spiel herauskommen. Das stimmt. Rosanna von Toto. Ja, generell passt die Vlockerse Solo macht schon Sinn, sich auch anzuschauen. Aber Africa hat kein Solo, oder?
Keyboard-Solo. Aber Gitarren-Solo glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Kennst du übrigens die Version? Bitte schreib dir das jetzt mal auf. Guck dir bitte von Otto an, wie der Africa singt. Das ist der Hammer.
Was?
Ja, Otto? Doch. Africa, das habe ich letztes Mal beim Kumpel gehört. Doch, hör dir das bitte an. Der Text, hör auf den Text, das ist so geil.
Okay, geil.
Ich habe den Text leider nicht im Kopf, aber das muss man sich unbedingt anhören. Unbedingt. Das ist so witzig. Der Hammer.
Also, wenn ihr euer Picking-Technik verbessern wollt, dann auf alle Fälle Otto von Africa
an. Unbedingt, ja.
Werde ich tun, werde ich
Otto
tun.
Von Africa, sehr gut.
Ja, vor allem. Es ist doch zu früh am Morgen, 2 Uhr mittags. Ja.
Musikerzeit. Aber das würde ich empfehlen. Du bist an der Reihe.
Mhm. Okay, wir gehen weiter mit ein paar Soli, die geil sind für Techniken. Jetzt gehe ich mal nochmal auf die Phrasing-Technik ein. Das war das erste Solo, was ich nämlich mal von Steve Vai gelernt habe. Man kann auch nicht direkt sagen Solo, es ist ein bisschen mehr ein Thema von einem Song, wo das Schöne ist, dass die Melodie gleich bleibt, aber sich das vom Phrasing immer wieder verändert.
Ach, das war ein Karatefilm.
Das ist gar nicht mal so... nee.
Okay.
Karatefilm? Was für ein Karatefilm?
Wenn es der Song ist, den du meinst, dann zeige ich dir nachher nochmal was.
Okay, jetzt bin ich... Warte, ich bin leicht verwirrt, aber ich glaube, da war was. Ich rede von In the Name of God.
Ah, okay. Nee, das meine ich nicht.
Nee, ich rede von In the Name of God, weil das Anfangsthema von In the Name of God, die Anfangsmelodie, das ist ja etwas, was er, ich sag mal, mehrmals spielt, aber immer wieder mit anderen Phrasierungselementen spielt.
For the Love of God.
Jetzt habe ich was verwirrt. For the Love of
God. Weil In the Name of God gibt es nämlich, glaube ich, auch. Aber halt,
da hat er bei Dream Theater
gespielt, glaube ich.
Das ist von Dream Theater, In the Name of
God. Ja, genau, richtig. Ja, so
war's. Das war das, was ich gerade verwechselt habe. For the Love of God. Ja. Genau, nicht In the Name of God. Natürlich. Ich Banause.
Meine Güte.
Und wir wollen uns jetzt Experten darstellen. Echt? Das ist echt furchtbar. Wie gesagt, und da halt eigentlich noch nur das Anfangsthema, die Soli da drin, die gehen auch. Die machen auch Spaß. Also wie gesagt, Solo ist ein bisschen schwer zu sagen, weil das ganze Song ist ja quasi wie ein Solo. Mhm. Aber diese Anfangsmelodien, die sind richtig, richtig geil, um mal verschiedene Phrasing-Aspekte zu sehen und vor allem mal zu erkennen, wie du eine Melodie auf verschiedene Art und Weise eben phrasieren kannst.
Ja.
So machst du es mit einem Bending, machst du es mit einem Slide rein, spielst du es mit Pick, spielst du mit Pull-Off, Hammer-On, solche Geschichten. So Kleinigkeiten. Das hat sowas mal ganz präzise und ganz genau rauszuhören und nachzuspielen. Und da empfehle ich auch wieder das Raushören, weil das ist auch nochmal sehr interessant, eben rauszuhören, mit welcher Phrasing-Technik jemand was verwendet. Mhm. So, um mal richtig auch ein Gehör dafür zu bekommen. War das jetzt eine gebändete Note? War das jetzt eine geslidete Note und so? Das macht richtig viel Spaß und kann auch gerade in dem einem sehr, sehr stark die Augen öffnen. So, und jetzt musst du mir was von diesem Karatefilm erzählen. Jetzt bin ich echt
gewirrt, was du meintest. Ja, es gibt einen Karatefilm, aber verdammt, irgendjemand hatte mir damals den Link, weil ich habe auch mal so eine Coverversion gemacht. Und dann hatte da drunter jemand so einen Link gepostet von so einem Karatestreifen, so einem alten, wo die Sonne untergeht. Und dann denke ich, ey, das ist die Melodie. Das ist das.
Ach, der Film ist aus den 70ern. Genau. Doch, da hatten wir schon mal geredet hier im
Podcast. Ja, genau.
Und das ist For the Love of God.
Ja, genau, For the Love
of God. Das ist die Melodie und die kommt dann da in so einem alten 70er-Jahre-Karate-Film
schon mal vor.
Du hast mir das auch schon mal geschickt, gezeigt. Ja. Deswegen war ich auch gerade so halb verwirrt, weil ich mir gedacht habe, irgendwie habe ich das doch schon mal gehört und mitbekommen. So.
Aber das ist vermutlich auch unbewusst. Ne? Ich glaube nicht, dass die Weise was machen würde, wie sich irgendwas da ausleihen. Es ist unbewusst sowas. Du hörst was und dann irgendwie
verwendest
du
wie heißt das? Wie heißt es doch irgendwie, der Hobbymusiker leiht sich, Künstler, der klaut oder irgendwie sowas. Kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, wird ja auch passen, so thematisch.
Ja, weißt du? Aber was halt auch nochmal auf Steve Vai, da steckt so viel Detail, wenn du mal richtig Steve Vai hörst, der ist schon ziemlich genial, weil alleine wie er manche Phasen ausspielt, was er da genau benutzt und wie unterschiedlich er das teilweise macht. Also, ich schlage mal mit dem Kopf die Hände über den Kopf zusammen, wenn dann jemand sagt, das ist die Weide, benutzt mir nur sein Whammy-Bar. Das ist totaler Bullshit.
Ja, oder mir jemand sagt, Steve Vai, das ist so seelenloses Genudel, was, wenn so AC/DC-Fans ankommen und sowas labern, boah, ey, da könnte ich echt die Faust auspacken, wirklich. Ja. Nächstes Mal mache ich das auch, nächstes Mal verprügel ich Menschen.
Genau,
ich das
exakt. Höre. Willkommen bei unserem Podcast.
Es gibt keine andere Lösung. Wir fordern jetzt alle Leute auf, verprügelt Menschen, wenn sie sagen, Steve Vai sei emotionslos. Genau.
Crack the whip.
Revolte. Was ich super genial an Steve Vai finde, ist, wie er mittlerweile aussieht. Der sieht aus wie so ein alter Opa. Irgendwie so ein ganz normaler alter Opa, weißt du, diese grauen Haare. Ja. Auch nicht mehr lang und nicht mehr irgendwie, sonst hat er schon einen sehr extravaganten, fancy Look. Aber jetzt sieht er halt so normal aus.
Ja, das stimmt. Jetzt, wo du sagst.
Ganz abgefahren. Ja. Corona.
Geiler Typ auf jeden Fall. Auch sehr spirituell und, also es lohnt sich. Ich weiß nicht, ob ihr von True Fire zum Beispiel, kennst du diesen Kurs?
Klar.
Bitte, Leute, zieht euch den rein, kauft euch den, weil das ist echt super geil, wie der das erzählt, wie der darauf kommt und so viele Insights, die jetzt noch nicht mal unbedingt dann sagen, du musst das so und so spielen, aber das ist echt der Hammer. Ja. Das ist so eine Inspirationsquelle. Also das ist echt der Hammer. Das lohnt, kann man sich immer wieder angucken. Ne?
Mega, lohnt sich. Okay, so.
Alright, dann du bist dran. Bin ich, glaube ich, wieder in der Reihe.
Yes.
Dann würde ich gerne, was nehmen wir denn, was ich sehr, sehr gut finde, ist, gehen wir mal wieder zu Pink Floyd. Ich empfehle jedem unbedingt Shine on You Crazy Diamond zu lernen. Den ganzen Song, weil da gibt es so viele geile Sachen. Es gibt einmal das Intro, dieses epische Intro halt, wo du halt extrem halt auch Phrasierung, Bending-Technik, Timing vor allen Dingen auch, eine ganz, ganz wichtige Geschichte, solche Sachen lernst und das ist halt auch so ein Meilenstein. Ich finde, das muss man gespielt haben. Gerade wenn du aus der Richtung kommst, von solche Sachen üben möchtest, dann ist das echt essentiell, sage ich mal.
Das stimmt. Ich habe auch mal ein bisschen was angeschaut und hat auch so ein Bending-Lick davon mal gelernt.
Ja.
So ein Bending-Trick. Apropos Bending, kurz, weil du es vorhin gesagt hast, ich habe ja voll vergessen, dass hier einer meiner Lieblings-Bending-Tricks von Rosanna kommt. Nämlich dieses Seite hochziehen und dann mit dem kleinen Finger den Ton erweitern.
Oh ja, genau.
Ah, das liebe ich.
Das ist mega,
Das ist geil. Shine on You Crazy Diamond, auch schöne Akkordfolge, ist ja so G-Moll, G-Dorisch rum, sowas in Dreh rum, dieses Intro. Ja. Super, super geil. Gibt's auch einen sehr geilen Backing-Track dazu auf YouTube, wo man auch schön drüber improvisieren kann, der auch.
Aber so ganz ehrlich, am Anfang, das ist tricky, darüber zu spielen, weil du siehst den Keyboarder nicht und wie willst du das dann zählen, weil da ist nix. Du hörst aber, wenn du die Originalaufnahme hörst, da gibt's so ein paar kleine versteckte Hinweise. Wenn du mal genau hinhörst, das ist so ein ganz leichter, irgend so ein Schellenkranz oder irgendwas ist da, glaube ich, im Hintergrund. Aber trotzdem, also, es ist völlig normal, wenn man da verzweifelt, glaube ich.
Ja.
Das musst du live mit jemandem machen, den du angucken kannst, dass du weißt, jetzt kommt der Wechsel, weil du willst es auch freispielen. Das klingt, das ist auch generell, das muss ich jetzt leider auch mal sagen, dass Metronom nicht immer die beste Waffe ist, weil gerade solche Musik lebt davon, sehr rubato aufgespielt zu werden. Ne?
Ja.
Ansonsten klingt das nicht.
Ist auch wichtig. Ja. Das hat mir auch in der einen Fusion-Band, in der Fractal-Band, haben wir das ab und an auch so Momente.
Ja.
Und da ist es so wichtig, die Person zu sehen, auch sich die Signale zu geben. Wann fängt man gemeinsam an? Wann hört man auf? Mhm. Und auch mal, sich dann aber auch mal die Freiheit zu nehmen und auch mal die Zeit zu lassen und so einen Akkord mal länger, so ein bisschen ticken länger, so dass es schon fast unangenehm wird, wo man denkt, jetzt muss doch der Wechsel mal langsam kommen, aber dann so, jetzt so.
Ja,
das muss man sich dann auch, stimmt. Stimmt, da kann man sich ja mal dann auch ein paar Keyboarder, oh, hallo, irgendwie, ein paar Keyboarder nehmen und, ja, die einem dann, mit denen man das mal spielen kann, oder auch Pianisten oder sonstiges. Ich glaube auch, das von den Akkorden, da kann man auch sich ruhig aus Leute nehmen, die jetzt noch nicht so die krassesten, ja, Keyboarder sind. Es geht einfach nur um das Zusammenspiel, denke ich mal. Aber mega Song.
Oder als Inspiration für YouTube, lernst dann die Akkorde mit dem Fuß zu spielen oder so. Irgendwie, da ist er ja.
Okay. Hey. Hallo, mein kleiner Schatzina. Hat der Liebe irgendwie mir wieder auf den Teppich gekackt? Das kann ich jetzt offiziell sagen. Irgendwie, ja. Mamsin hat mir auf den Teppich gekackt. Du kleiner.
Das sieht aber gut aus.
Der war beleidigt. Ein
bisschen zugelegt, ne? Oder?
Er hat ein bisschen zugelegt, so wie unser kleiner, so wie unser echter Ingi. Wobei unser echter Ingi hat ja wieder abgenommen eigentlich. Ja,
das stimmt.
Aber auch geil, das Video, was du mir da letztens geschickt
hast. Ja. Ein Not-Sweetback.
Ja, das ist sagt, so geil. Das, ja. Sagt, das sagt er irgendwie, er sweep-pickt nicht und dann im nächsten Moment haut er erstmal ein Sweep-Picking raus.
Aber es ist nicht gesweep, it's down-up, 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 down-up. Down.
Ingwie, komm mir doch mal zu Ingwie. Ich mach mal weiter mit Ingwie.
Ja, gerne.
Da wir ja so ein bisschen darüber reden, auch okay, welche Soli hat uns zum Beispiel weitergeholfen und beeinflusst, hau ich jetzt einen Ingwie raus, den man vielleicht nicht allzu sehr kennt, der vielleicht für manch ein unbekannterer Song ist, aber für mich extrem prägend war für meine Picking-Technik.
Ja.
Und das war Blitzkrieg.
Ja.
Blitzkrieg ist von einer Blitzkrieg ist von der Alchemy-Scheibe, die kam Ende 90er raus. So. Also für viele schon die spätere Phase von Ingwie, wo man jetzt nicht mehr so richtig viel mit anfangen möchte oder konnte oder so. Ich bin damals auf diesen Song gestoßen, weil ich habe von einem guten Freund von mir, der leider mittlerweile oder vor 10 Jahren verstorben ist, habe ich mal eine gebrannte CD bekommen mit hunderten Gitar-Profiles da drauf. Und die waren alle buchstabenmäßig sortiert. Und bei Ingwie Malmsteen gab es so 4, 5 Gitar-Profiles. Und eine war Blitzkrieg. Und die war halt richtig krass ausnotiert mit Keyboard, mit Schlagzeug und allem. Das heißt, die konnte ich auch richtig, richtig gut lernen. Und die war sau hilfreich für mich, so eine gewisse Blockade zu lösen, einfach mal schnell, also schnell zu spielen. Mhm. Einfach mal zu sagen, fuck it, ich scheiß jetzt darauf, wie unsauber das klingt oder wie sauber das klingt. Ich spiele jetzt einfach mal schnell.
Sehr gut.
So. Und man muss nicht den kompletten Song machen, aber gerade so die erste Phrase, der erste Lauf, der ist auch nicht ohne, weil das sind auch keine 6 Noten pro Seite, sonst ist direkt ein Lauf mit 3 Noten pro Seite. Also nicht ohne, aber da rate ich mal ranzugehen mit einer Attitüde, es nicht perfekt machen zu wollen, weil irgendwie macht's ja auch alles andere als perfekt so. Jeder, der irgendwie kennt, weiß, wovon ich rede. Aber es halt einfach mal zu machen. Setz dich mal hin, schnappt euch mal genau diese Passagen und versucht die einfach mal schnell zu spielen.
Das
so,
stimmt,
ganz egal, wie es klingt. So. Einfach mal machen. So. Und das hat mir damals sehr, sehr früh ein gutes Gefühl für, ich meine, ich war so 14, 15, als ich das angefangen habe zu lernen, sehr, sehr früh ein gutes Gefühl gegeben für schnell spielen. So, einfach mal machen und einfach mal schnell spielen. Das war wirklich sehr, 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 sehr hilfreich.
Das ist ein super Tipp auch, einfach machen, ne? Dieses einfach probieren, keine Angst haben, dass es scheiße klingt.
Genau. Mein Gott.
Genau. Einfach machen.
Ich meine, ihr tretet ja nicht auf oder ihr müsst es ja nicht direkt filmen und als Instagram-Post hochstellen, sondern halt einfach mal für euch es zu Hause probieren und machen und auch mal sagen, geil, ich hab's jetzt gemacht. Auch, weißt du, viele Leute sind dann auch sehr schnell zu kritisch mit sich selber und sagen dann, es war jetzt, die Seite, hört doch mal auf, kritisch zu sein, macht's einfach mal, habt Bock daran und genießt es mal, schnell zu spielen, vor allem, wenn ihr sonst nicht so oft schnell spielt.
Weißt du, wo ich das eigentlich erst gelernt habe, echt zu der Zeit, wo ich selber Unterricht gegeben habe, weil es war dann so, wenn der Schüler nach einer Woche gekommen ist und ich weiß, wie es vor einer Woche geklungen hat und dann gucke ich den nach einer Woche an und denke, krass, guck mal, wie gut das jetzt klingt. Ne? Vor einer Woche klang das noch wie Arsch auf Eimer, sage ich mal vorsichtig, was normal ist. Mhm. Aber das ist einfach so. Ne? Du musst dich da so durchkämpfen auch.
Ja, manchmal muss man einfach sich durchbeißen machen, wie beim Sport, wie bei allen anderen Dingen auch. Einfach mal machen.
Genau wie beim Sprinter. Der geht jetzt auch nicht erstmal 10 Kilometer, bis der anfängt zu rennen. Der rennt einfach. Ne?
Er rennt einfach. Let's go.
Bisschen doofer Vergleich, aber im Prinzip doch.
Nee, jetzt ist der passende Vergleich. Der gute Vergleich. Der macht ja auch immer irgendwie. Ein Sprinter sprintet. Der rennt. So. Ja. Deswegen auch einfach mal irgendwie lernen. Ich meine, sonst die Leute kennen von irgendwie klar Fabian at the Sun oder Black Star oder sowas. Und deswegen ist das vielleicht so ein bisschen unbekannterer Titel. Aber für mich war das damals voll, ja, mega, auch so gerade für diesen ganzen Neoclassical-Kram, geile Arpeggios drin und so, und ich mag auch die Scheibe sehr, aber
und vor allem alles nicht gesweep-pickt, ne?
da, ja. Wobei das auch gelogen ist. Ich weiß nicht, warum er das in dem Video sagt, weil später gibt es eine Passage, die gesweept ist irgendwie, Gott verdammt.
Keine Ahnung. Irgendwie, ich glaube, das ist einfach ist irgendwie, weil er irgendwie sein will.
Kurze Sache am Rande, weil ich habe, das ist, was der Fabian mir da geschickt hat, war so ein, es geht auch lange, so ein einstündiges Workshop.
Ja, für den ich mal bezahlt habe, weil ich mir das gekauft habe und jetzt irgendwie hat er das umsonst reingestellt, der Sack.
Ja, das ist jetzt auf YouTube umsonst. Krass, er spielt halt immer noch auch sau unsauber. So. Ich habe mir mal überlegt, wenn das mal jemand heutzutage hochladen würde, der nicht irgendwie Malmsteen heißt, der würde zerrissen werden. Ja, klar.
Und vor allem auch eine Tonne an Delay und Effekten und mega viel Verzerrung.
Ja. Ne? Und aber mit dieser Attitüde vor allem, da wird jeder sagen, geh lieber nochmal üben, ey. So. Aber es ist irgendwie. Es ist irgendwie. Kommt aus einer anderen
irgendwie
Zeit.
Irgendwie darf das. Und irgendwie ist das auch geil.
Wenn irgendwie mir auf den Teppich kacken darf, dann darf irgendwie auch ein bisschen unsauberer spielen. Ja. Okay, Blitzkrieg von irgendwie Malmsteen.
Ich gehe mal in die Malmsteen-inspirierte Ecke. Und zwar Highway Star.
Axel Rudi Pell.
Ein alter Klassiker. Ah, okay. Ja, genau, deswegen, weil der irgendwie ja nie irgendwas von Ritchie Blackmore übernommen hat, wie er selber sagt.
Der hat aber wahrscheinlich viel nie Blackmore Ritchie Blackmore gehört.
Bitte?
Ja. Hat er mal gesagt, dass er viel Blackmore gehört hat, oder wie?
Ja, der aber nie inspiriert wurde großartig, angeblich. Natürlich nicht. Also, das hast du sofort raus. Und dieses Solo ist zum Beispiel ziemlich geil, weil da ist eigentlich auch alles drin. Das fängt so relativ smooth an mit ein paar schönen Bendings und halt so typische Rock-Blues-Klischees, pentatonisch. Und hinterher kommen auch ein paar schöne Picking-Sachen auch, ne? Natürlich jetzt nichts von der heutigen Sicht, aber trotzdem, man kann das da sehr gut lernen, finde ich. Ne? So coole Riffs wirklich auf einer Seite gespielt halt, diese typischen Vierer-Pattern. Doch noch ein bisschen eigen, weil du den einen Ton doppelt spielst. Das fühlt sich am Anfang ein bisschen komisch an, finde ich. Und ist geil. Also ist so ein Solo, was man auch gespielt haben muss, finde ich. Ist ganz wichtig, ein Klassiker.
Kann man auch super in der Band spielen mit dem Keyboarder zusammen. Da gibt's ja diese eine Unisono-Stelle mit diesem chromatischen Lauf dann nach hinten raus und so. Ja, genau. Highway Star.
Aber der fühlt sich komisch an am Anfang, wenn du den übst, finde ich. Weil du diesen einen Ton doppelt spielen musst, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, ist irgendwie ein bisschen strange. Keine Ahnung.
Komisch. Okay, ich habe noch, ich habe ein Solo. Ach, das habe ich früher geliebt. Ich habe es geliebt. Ich habe den Film dazu geliebt. Ich habe dieses Solo geliebt. Ich habe es viel zu früh versucht zu spielen, obwohl ich noch gar nicht gewusst hatte, was ich da eigentlich tue und was ich da mache. Aber es hat mir dennoch viel geholfen oder irgendwie viel gezeigt. Vor allem gezeigt, wie geil Solo-Shred-Gitarre ist. Eugene Strickback vom Crossroads-Film.
Ja, super geil.
Das war einer der ersten Songs, die ich versucht habe zu lernen. Ach, krass. Ich war so verliebt in dieses Ding. Und ich habe halt damals gesagt, ey, ich will das können. Und warte mal, ich muss mal kurz was nachdenken. Meine Mutter ist geboren 54. Ich wollte im Sommer 2004 zu ihrem 50. Geburtstag, wollte ich das vorspielen. Das heißt, ich habe das mit 14 gelernt, dieses Eugene Trickback. So, und da habe ich vielleicht gerade mal anderthalb Jahre Gitarre gespielt oder so. Und es klang furchtbar, es klang richtig scheiße. So, es klang jetzt nicht so, vielleicht mag man jetzt denken, boah, krass, mit 14 schon Eugene Trickback. Ja. Oh, was ist das für ein Wunderkind? Nein, Gott sei Dank, gerade im Gegenteil. Es klang voll scheiße, was ich da gemacht habe. Mein Bruder hat dann auch gesagt, Justin, mach das mal lieber nicht so. Und er hat dann gesagt, Justin, mach das mal nicht so. Ich weiß ob er das gesagt hat, mach lieber was anderes oder gar nichts. Ich habe es dann auch sein gelassen. Aber die Arpeggios am Anfang, da habe ich richtig lang gesessen, da lernt man mal Arpeggios auch so ein bisschen kennen, auch schon Septim-Arpeggios und Dominant-Arpeggios. Und dann kommt ja diese Passage, die inspiriert ist von Paganinis fünfter Caprice.
Ist das nicht die Originalpassage auch?
Das ist mit die Originalpassage, die geht danach, also mit der Caprice geht die natürlich weiter, aber die ist, genau, das ist genau das. Kommt auch in Michelangelo Badios Speed Kills vor. Und wer Lust hat, das zu lernen, der kann mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen, denn die Lesson kommt heute online.
Ich hab's vorhin noch mal gesehen, ehrlich gesagt, weil dazu wird einem das ja immer angezeigt, was da so bei YouTube und sehr geil, guckt euch das an.
Ich habe das damals so gespielt, ich wusste damals nicht, was ein Aufschlag ist. Ich habe das alles, sogar in einem relativ hohen Tempo, nur mit Abschlägen gespielt. Ich weiß nicht, wie ich das früher gemacht hatte. Ich habe mal das erste anderthalb Jahren oder so, die ich Gitarre gespielt habe, nur Runterschläge benutzt und nie irgendwie Aufschlag. Alternate Picking, keine Ahnung, was das ist. Mittlerweile meine absolute Lieblingstechnik, aber damals alles nur mit Runterschlägen. Ich war der Hatfield, habe ich gemacht.
Krass.
Aber ich weiß nicht, ich habe dieses, Ich hatte auch damals nie den Film, den habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe nur als kleines Video auf meinem Computer gehabt, die Szene von dem Fight und auch nur diese Endszene. Und ich fand das so geil, so episch, so, ich weiß nicht, ich mag ja eh epische Sachen. Ich bin ja so ein Fan von so Fantasy und so episch und so Dingen, Herr der Ringe und alles.
Geil, ja.
Und ich fand das so geil. Und das hat bei mir so ein richtiges, also jetzt weniger auf einer technischen Seite irgendwie viel gemacht, aber es hat so ein richtiges Feuer in mir verbrannt, entfacht irgendwie. So dieses geil, das kann Gitarre sein, so kann Gitarre klingen. Fett. Und ich habe damals die Noten nämlich auch bekommen von der Gitarre-Magazin. Die hatten auch mal die Noten
zu Gene
Trackback. Deswegen da ein Lob an die Gitarre-Magazin auch wieder. Ja, Eugene Trickback, da steckt einiges drin. Ja,
das ist mega.
Cooler Stuff. Mega. Und auch so ein bisschen Vi untypisch, finde ich teilweise.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Wer hat es gespielt? Steve Vai. Ne? Und das ist echt mal, da hat er sich wahrscheinlich auch ordentlich hingesetzt und das auch
geübt. Das hat er komplett auskomponiert.
Ja,
das
ja, ja, klar,
auch, ja,
natürlich.
Ja. Weil das ist auch weniger, ich sag mal so, Vi ist ja schon sehr slippy irgendwie. Weißt, mit vielen Slides und viel Legato und so. Und das ist halt viel Picking tatsächlich und die Arpeggios gepickt und klingt eher wie, also es klingt erstmal nicht wie Vi. Ich meine, es war auch noch, es ist eine Anfangszeit von Vi, also es war 86, da war, oder irgendwie 87 oder so, da war die Passion Warfare auch noch nicht draußen. So, Vi war gerade erst am Kommen. Aber es ist noch nicht so wirklich, also es ist was Untypisches für ihn.
Total.
Er ist danach ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Das macht es nochmal mega interessant, ja.
Hast du auch das Slide-Solo geübt?
Nein. Der Raikuda. Aber die die Slide-Sachen wurden ja von Raikuda gespielt und nicht von, an der Film. Ich habe dann irgendwann später natürlich mir den Film gekauft, den gibt's dann auf Englisch, aber mega, mega geiler Film, so.
Ja. Ist auch Pflichtlektüre für jeden Gitarristen, der muss unbedingt Crossroads gesehen haben, ne?
Ja, mega geiler Film. Ja.
Sehr klar. Cool.
Gut.
Nice, da bin ich wieder an der Reihe.
Yes.
Was nehmen wir denn da mal? Ich habe mir hier nämlich so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ja, was ich auch noch sehr gut finde, ist unter anderem Bohemian Rhapsody von Queen.
Ne? Oh, okay. Ryan May.
Ist auch ein absoluter Klassiker, den man mal gespielt haben muss, finde ich. Man lernt hier sehr, sehr viel über Phrasierung und Ton. Und Brian May ist halt nicht nur, dass er ein schweinegeiler Gitarrist ist, aber auch so, die Art zu spielen ist halt auch so ein bisschen eigenwillig, finde ich auch, und sind ein paar schöne Läufe auch drin. Ist auch nicht ohne zu spielen, wenn es gut klingen soll, ne? Also, Bohemian Rhapsody sollte man definitiv auch mal
geübt
haben. Auch ein Klassiker.
Ja.
Definitiv.
Ja, auch ein Klassiker, auch das Riff und so.
Ja.
Was ich halt daran geil finde, ist halt so ein bisschen, du hast nicht so eine typische Songstruktur mit, okay, jetzt kommt der Refrain, dann die Strophe, dann mal Refrain und dann kommt das Solo oder so, sondern das Solo baut sich, finde ich, so ein bisschen in das Riffing mit ein.
Ja.
So, du hast ja dann dieses Riff und dann hast du diesen Lauf. Und es geht dann halt immer mehr und mehr so ein bisschen über und das Solo hat auch dann, du hast diesen Lauf, dann hast du eine andere Dynamikebene, wo es nochmal leiser wird auch, mit langen Tönen, mit einer großen Melodie und so. Ist aber, glaube ich, ein Solo, was ich noch nie so richtig gelernt habe. Das müsste ich mir mal eigentlich mal anschauen. Das stimmt.
Das sollte das auf jeden
im Fall Repertoire auch mit drin sein. Ja. Weil auch, ich finde auch, also tatsächlich ist Brian May und Queen, das ist so irgendwie, das sage ich selten und man hört es vielleicht auch nicht so wirklich, aber die haben mich schon sau inspiriert irgendwie. Ich finde den Brian May-Tone ist, glaube ich, mit einer meiner Lieblingsgitarristen-Tones.
Ja.
So einen Sound zu haben wie Brian May, so ein Phrasing zu haben wie der, ich finde Brian May manchmal ein bisschen underrated, wenn man über so viele Gitarristen redet und er kommt nicht wirklich zum Vorschein.
Ja.
Ich finde Brian May mega genial. Ich würde tatsächlich sagen, vielleicht sogar einer meiner Top 5 Lieblingsgitarristen.
Ja.
So. Weil ich weiß, also ich denke auch selber manchmal gar nicht so richtig drüber nach, weil ich dann auch Queen, ich habe immer so Phasen, wo ich Queen höre, aber es ist jetzt nicht so akut wie andere Gitarristen, so aktuell wie andere Gitarristen. Aber Queen tatsächlich, ich finde Queen total geil.
Ja.
Auch andere Soli, ich habe mal letztes Jahr, um die Zeit letztes Jahr habe ich für ein Projekt mal I Want It All gelernt,
zum Beispiel.
Ah, geil, ja,
ja. Ja, super geil,
ja. Hey, und dann diese Keyboard-Arpeggios und so, weil wir haben das mit dem Chor gemacht von unserer Schule, wo ich arbeite, und ich habe damals das Chor-Arrangement geschrieben, das war mega lustig. Das war geil, das hat voll Spaß gemacht.
Das glaube ich.
Ja. Leider nie zur Aufführung gekommen, weil da so ein komisches Ding wie Corona dann kam. Keine Ahnung, was das ist, aber es hat uns leider alles kaputt gemacht.
Ja, ja, ja.
Reden wir nicht drüber. Okay, Queen Bohemian Rhapsody. Ja. Okay, ich gehe mal weiter an die Shreddy-Technik. Yes. Wir werden mal ein bisschen schneller und ein bisschen schneller. Und das nächste Solo nehme ich mal eins für, wenn man Paul Gilbert Speedpicking Lines lernen möchte. Mhm. Und zwar ist das ach Gott, wieso komme ich gar nicht auf den Namen? Street Lethal von der ersten Racer X-Scheibe.
Okay.
Ist der erste Song oder der zweite Song von der ersten Racer X-Scheibe. Da war auch Bruce Boulez noch gar nicht dabei, das war Paul Gilbert alleine.
Ach so.
Und die allererste Racer X-Scheibe ist Paul Gilbert alleine. Und das ist halt, es ist so gesehen, wenn man das mal so objektiv betrachtet, kein so gutes Solo. Das ist nicht sein bestes Solo, weil es besteht halt echt nur aus seinen Picking-Läufen. So die ganze Zeit durch. Aber das Geile daran ist, weswegen das gar nicht mal so schwer ist zu lernen, meiner Meinung nach, es ist mega geil sortiert. Du hast halt wirklich Picking-Idee für Picking-Idee für Picking-Idee. Du kannst die sehr geil auseinandernehmen und kannst aus jeder einzelnen Idee eine Übung machen für deine Picking-Sachen. Mhm. Und ich habe das Solo auch recht spät erst gelernt, vor ein paar Jahren, aber ich habe es ziemlich schnell nach ein paar Stunden drauf gehabt, weil halt eben das ein Repertoire ist aus ganz vielen alten Picking-Licks, die du bei Paul Gilberts erster Lerngeschichte zum Beispiel drauf hast. Lock, und so. Das ist so die Zeit, wo er eben das sehr, sehr viel gemacht hat. Und das ist halt einfach wirklich nur ein geiles Sammelsorium an geilen Paul Gilbert Licks. Und wie gesagt, die Struktur dahinter, das Verständnis dafür, wie man die anwendet, wo die im Takt vorkommen, wie man die spielt und so, das ist so klar und so gut definiert, dass es echt super ist, um mal so ein bisschen näher den Picking-Stil von Paul Gilbert sich anzueignen. So. Also, wenn man mal Paul Gilbert Solo lernen möchte und halt vor allem mal explizit auf seinen schnellen Geschwindigkeitslick, schaut euch mal Street Lethal an.
Geil.
Mega, mega geil.
Ja. Ja, Paul Gilbert sowieso, mega. Aber das ist cool, das ist ein guter Hinweis, weil, wie gesagt, wenn du da so ein bisschen einsteigen willst in die Materie und dann ein paar Licks dann auch hast zum Üben, weil es gibt ja nichts Schlimmeres
wie
irgendwelche Übungen, die du nie benutzt, ne?
Ja, genau. Und da hast du direkt ein musikalisches Anwenden und ansonsten ist es auch schwierig, wenn man halt eben sagt, okay, welches Paul Gilbert Solo soll ich denn mal für was lernen, weil Paul Gilbert hat auch unterschiedliche Soli. Paul Gilbert hat ja halt so ein Street Lethal Solo, aber Paul Gilbert hat halt auch so ein To Be With You Solo, was
dann nochmal
was komplett anderes ist, weißt du? Paul Gilbert kann halt auch viel mit Phrasing und viel
mittlerweile mit auch Gefühl total anders so. Spielt, ne?
Ey, und mittlerweile die Slide-Sachen, mega. Die er spielt und so, mega, mega geil. Aber wenn man mal Bock hat auf die Speed-Geschichten, wenn man mal Lust hat auf die Geschwindigkeit, dann kann man sich mal Street Lethal reinfahren. So.
Geil.
Das ist schon dafür ein mega geiles Solo, ja.
Absolut.
Ach, dann hast du noch was?
Genau. Hatten wir vorhin schon mal erwähnt. Unbedingt Sweet Child O' Mine, auch wenn wir Guns N' Roses schon hatten. Aber finde ich, ist auch ein Klassiker. Den muss man gespielt haben. Eben, weil da gibt es auch so mehrere Challenges. Da gibt es ja einige Soli. Eigentlich müsste ich wissen, wie viele es insgesamt sind. 2, 3, keine Ahnung. Jede Menge. Und jedes Soli ist wie so eine Steigerung. Es fängt relativ simpel an. Das kann man schon relativ schnell spielen. Und dann halt hinter dem letzten Soli gibt es halt diesen bestimmten Lauf, über den sich dann die Götter streiten, was er jetzt da genau macht. Und da gibt es auch 1 Million verschiedene Videos und Transkriptionen.
Oh, ja.
Genau, das ist so ein Ding, da kann man sich mal ransetzen, wenn man denkt, ey, ich will das jetzt mal knacken, diesen Lauf halt speziell. Und ist auch sehr geschmackvolles Waba mit dabei. Das ist ja auch nicht immer, manchmal kann es nerven, aber ich finde, hier ist es ziemlich geil.
Boah,
naja, ich finde, hier ist es echt sehr, sehr geschmackvoll gemacht und ist ein absoluter Klassiker. Und ich als Guns N' Roses-Fan muss dazu natürlich auch was sagen.
Hättest du einen Tipp dafür, wie man an diesem Mittelteil, an diesem Lauf da, weißt du, diesen einen Übergang,
wie
man
da rangehen
kann?
Ja, vielleicht erstmal weglassen, wenn man sich unsicher ist. Ganz einfach. Oder einfach viel das Wawa benutzen, wie andere das auch machen.
Ja, oder wie er es halt auch macht. Ja, das ist ja genau wegen diesem Wawa hörst du ja so Scheiße daraus,
aber
was er jetzt eigentlich ganz
genau macht. Ich habe letztens eine Unplugged-Version gehört, wo er das Original-Soli mindestens 1:1 auch genauso gespielt hat auf der akustischen Gitarre. Na, Hut ab, ne?
Ach was.
Selbst den Lauf hat er gut gespielt. Das war allerdings mit Miles Kennedy. Da ist er jetzt auch ein tierischer Sänger.
Also neuere Version.
Ja, der ist ja jetzt auch, der hat sich so extrem auch, also arbeitet an seinem Spiel, das merkst halt auch, ne? Der.
Ja, und auch seine Komposition. Ja. Also ich mag die neuen Snake-Sachen.
Ja, total, total.
Slash-Sachen sehr, genau.
Absolut. Er ist auch ein geiler Typ einfach, muss man wirklich sagen. Rock'n'Roll.
Ja, das stimmt.
Aber er arbeitet an sich, ne? Und man erkennt ihn sofort. Ja. Er hat ein Wiedererkennungsmerkmal halt. Das ist halt auch wichtig, finde ich, ne? Oder halt auch besonders, ne?
Mhm, aber man erkennt ihn am Zylinder und an den Haaren.
Bitte?
Man erkennt ihn am Zylinder und an den Haaren.
Ja. Nicht nur daran.
Ja, und am Spiel.
Ja, aber sofort. Guck mal, du musst nur, wenn du zum Beispiel bei Michael Jackson hörst, habe ich letztens noch gehört, und da ist ja dieses Intro von Black or White. Und da am Anfang hörst du so einen Gitarrenpart, so ganz weit weg, und du hörst sofort, wer das spielt. Das spielt Slash, du hörst es an der Art, wie der diese Phrasen spielt. Das ist nichts Besonderes, einfach so ein Rock-Riff, aber du hörst sofort, das ist Slash. Ne?
Weißt du, was es in Black or White gibt, es ja auch diesen einen schnellen Sweeplauf.
Ja.
Weißt du, welche Urban Legend es gibt, wer das eingespielt haben soll?
Jennifer Benton.
Nee, es war nicht Jennifer
Benton. Echt nicht? Okay. Nee, weiß ich nicht.
Das dafür. Also generell gibt es da ja ganz, ganz viele Streitigkeiten rum. Es gibt auch Leute, die sagen, das ist keine Gitarre, sondern halt ein Keyboard, ein Synthesizer. Aber die Urban Legend sagt, dass das Frank Gambale gewesen sein soll.
Echt? Ach.
Krass. Weil gerade so die Patterns und die Technik, diese Sweep-Technik dahinter, weil es ist ja schon, es sind so Sus-Dinger, es ist schon sehr komplex. Das ist könnte 1:1 von Gambale halt sein. Irgendeine LA Urban Legend gibt's da, weil dann irgendwie was mit LA und Gambale war da gerade in der Nähe und so. Also, muss man mal recherchieren.
Ja, das könnte aber wirklich
Urban Guitar Legends. Ja. Gut.
Was hast du denn noch?
Was sagen zu Sweet Child of Mine? Ich habe noch so 2, 3 vielleicht.
Ja,
hau ich schon mal das Beste, was ich meine, raus? Nee, mache ich noch nicht. Als nächstes hätte ich anzubieten Tornado of Souls von Marty Friedman.
Sehr geil.
Ja. Rust in Peace Megadeth-Scheibe. Warum ich das empfehlen würde, ist, Marty Friedman ist sehr eigen, was viele, viele Dinge angeht. Ich muss jedes Mal leiden, wenn ich ein neues Solo von ihm für die Megadeth Triple Band spielen lernen muss. Sehr interessanterweise, aber das Tornado of Souls Solo, das ist halt nicht so eigen. Da hat er viele, viele Phrasen, die sehr wieder typisch gitarristisch sind, aber dennoch geil sind. Das Schöne an Tornado of Souls ist, man lernt nicht nur die Stilistik von ich wollte schon Malmsteen und Weiss sagen, aber es ist Friedman, nicht nur die Stilistik von Friedman, also auch seine Bendings und sein Vibrato und so Geschichten. Man lernt auch coole Arpeggios, da gibt's diese eine coole Arpeggio-Section gegen Ende hin. Man lernt aber vor allem das interessante Outline von Akkorden. Und ich habe dazu auch mal ein YouTube-Video gemacht, weil nämlich Friedman hingeht und sich die Freiheit nimmt, dass in der Rhythmusgitarre nur Power-Chords vorkommen. Wenn nur Power-Chords vorkommen, hast du nämlich die Möglichkeit, selber zu bestimmen, ob du ein Dur- oder ein Moll-Akkord darüber spielst. Das macht er auch dort. Dass er mal hingeht, die Akkordfolge ist H, G, E und Fis. Mhm. So. Und bei dem E-Grad entscheidet er mal manchmal, ob er E-Dur spielt, ob er auf die Moll-Terz drauf geht, solche Sachen, um ganz neue Klänge und ganz neue Klangfarben mit reinzubringen. Und das war für mich damals echt der Augenöffner, wie du auch in Rockmusik, wie wichtig ist es, über Changes zu spielen, wie wichtig ist es, die Changes zu wissen, wie wichtig ist es, zu wissen, wie du Klangfarben manipulieren kannst, indem du diese Freiheit eben nimmst, dass du nur Powerchords im Hintergrund hast, aber dich dann die Freiheit nimmst zu sagen, okay, ich spiele halt jetzt einen halt eben Dur-Akkord oder einen Moll-Akkord, weil es kein anderes Instrument gibt, wo derzeit das clashen könnte. Und das ist halt mega, mega geil. Du hast geile Timing-Sachen in dem Solo, total. Du hast geile Melodien, geile Phrasing-Solo, ist mit mein Lieblings-Solo von Marty Friedman auf alle Fälle. Mega, mega geiles Ding.
Tierischer Gitarrist, ja, auf jeden Fall.
Definitiv. Auf alle Fälle.
Mega, gut. Da bin ich wieder. Ich empfehle, den Song mal ganz zu spielen. Und zwar Joe Satriani Crying. Einfach, weil es erstens ein tierisch geiler Song ist. Er mag
Ich hab da letztens eine ganz, ganz schlimme Coverversion von gehört. Echt? Ja, von so einem deutschen Gitarristen.
Ach ja, ich kann. Oh ja, das ist ganz fürchterlich.
Fabian Sackrat, irgendwie so.
Naibab Kastner, glaube ich, genau. Naibab Kastner.
Ist das Fabian Sackrat rückwärts?
Mein Name rückwärts. Naibab Kastner.
Oh, ich kann nur meinen Vornamen rückwärts, das ist Nitsui.
Nitsui, gut.
Nitsui.
Geil.
Geil, ne? Nee. Geile Coverversion, Fabian.
Danke, mega, danke. Mega.
Hat doch ziemlich, ziemlich gute Resonanz bekommen, ne?
Viele
Likes und so, war lief gut, ne?
Nee, aber mal im Ernst, es gibt eine Live-Version, die finde ich bisher die allergeilst gespielte Version von ihm selber ever. Weil die Studio-Version, die ist natürlich schön, aber irgendwie fehlt da sowas. Und wenn du diese, es gibt so eine Doppelalbum, das heißt Time Machine. Und da gibt es so eine super geile Live-Version. Mhm, die spielt ja unfassbar gut mit so viel Ausdruck. Und da ist halt alles drin, was so eine Ballade halt braucht. Ne, da ist viel, ich finde da super viele Emotionen drin. Da sind viele, ja, Bendings müssen echt sitzen wie eine Eins, sonst klingt das so schrecklich auch. Timingmäßig ist es nicht einfach, gerade dieser Zwischenteil ist echt fies. Wenn du da einmal rauskommst, gut Nacht, sage ich dazu nur. Also das ist echt nicht ohne das Ding zu spielen, muss ich wirklich sagen. Ich finde es echt nicht einfach, auch wenn es vielleicht einfach klingt, aber da kann man echt eine Menge lernen. Und Satriani finde ich auch echt einen sehr bewundernswerten Gitarristen. Es wird auch ein bisschen, na klar, auch ein bisschen gepusht. Ja, Satriani, so der Pop-Gitarrengott und wie auch immer. Aber ich finde, also tierisch, ne? Das ist eine Nummer, die echt sollte man gespielt haben, finde ich.
Ja, generell darf man da Satriani auch in seinen Kleinigkeiten nicht unterschätzen. Das habe ich damals gelernt, als ich Always With Me, Always With You mal gelernt habe. Auch eine geile Nummer. Ja, ja. Da steckt so viel drin, so viele Kleinigkeiten, das ist echt nicht ohne. Ja. Und das sollte man immer im Hinterkopf haben, wenn man sowas irgendwie nachspielt. Oder man vergisst das halt schnell. Ich dachte mir, ach komm, den Song hast du doch schnell drauf gehabt. Nee, da musste ich schon ein bisschen dran sitzen und mir das genauer angucken und so. Die Details sind nämlich sehr, sehr wichtig. Die tragen so einen Song nämlich sehr. Und ja, du hast recht, da finde ich auch manchmal Satriani, finde ich sehr schade, wenn auch Leute so ein bisschen, da gibt's auch wieder zweierlei, gibt's halt echt die Leute, die sagen, oh, wieder unemotionaler Bullshit und so, und ja, es gibt auch die Leute, die sagen, der Pop-Gitarrist quasi, weil halt, ja, das, was du über AC/DC, was man sich da lustig macht mit dem Schlagzeug, hast du halt dort quasi auch, da hast du quasi auch einen Song, wo der Schlagzeug die ganze Zeit nur ein Beat durchspielt, aber der Fokus ist halt da auf der Gitarre so und da gibt man der Gitarre halt Platz, aber ich glaube, jeder Schlagzeuger kotzt, wenn er Satriani hört, weil halt vom Schlagzeug das halt echt...
Ja, klar. Aber gut, nicht so viele geile Nummern auch, die echt straight, zum Beispiel der Summer Song ist mega. Das Schlagzeug
passt klar.
Du hast die ganze Zeit wirklich.
Kennst du dieses geile, lustige Video, was mal mit Petrucci über Summer Song gemacht worden ist?
Nee, das kenne ich nicht.
Es gibt so ein Video, das hat, Petrucci hat das mal auf einer G3 zusammen mit Satriani gespielt. Und quasi Satriani beginnt mit seinem Riff, mit diesen Harmonics und so, und dann kommt der Petrucci auf die Bühne und steigt halt dann ein. Mhm. Und so ein Video wurde so gemacht, wie als ob das so aussieht, wie als ob so ein Terminator-Blick von Petrucci, und er sieht halt nur so auf Satrianis Gitarre und dann gehen so quasi wie so Rechner durch und er lernt so den Song gerade so und analysiert ihn so on top, und dann ist das so, wie als ob er direkt mitspielen könnte, weißt du, als ob der so ein Roboter-Terminator-Blick hat, analysiert alles, weiß, wie der Song geht und let's go. Ach,
geil.
Muss ich dir mal schicken.
Ja, schick mir das mal, das ist witzig.
So.
Sehr gut.
Kommen wir zu unserem letzten, würde ich sagen.
Ja.
Eins noch, und Petrucci ist genau das richtige Stichwort, weil ich werde natürlich auch oft gefragt, okay, welches Solo kann man mal machen, um so ein bisschen in den Petrucci-Stil reinzukommen? Und das ist eine schwierige Frage, weil Petrucci auch, dadurch, dass er alles auskomponiert, sehr, sehr unterschiedlich auch oft spielt, und er hat auch verschiedene Phasen, wie er unterschiedlich spielt. Die Anfangsphase, wo er noch ein bisschen mehr improvisiert, dann so diese 2000er Phase, wo er mehr shreddet und so. Aber das Solo, was ich dann doch vielen empfehle, ist, und das hast du auch, glaube ich, mal gecovert, ist Under a Glass Moon.
Oh ja, das ist super geil. Ja.
Under a Glass Moon ist insofern sehr, sehr geil, weil wir mega, mega viele interessante Licks haben, die aber super geil konstruiert aneinandergereiht sind. Es hat einen geilen Aufbau, und du kannst extrem viel rausnehmen. Du kannst Picking-Technik rausnehmen. Du kannst Sweeping rausnehmen. Interessante Sweepings. Da gibt's dann diese Sweeps, die jetzt keine richtigen Dur- oder Moll-Sweeps sind, so die Shapes, die man kennt. Sonst ist halt eben dieses irgendwie 16. Bund auf der D-Seite, 14. auf der G, 15 auf H und irgendwie 12 auf E. Und super, super interessant. Es wird viel gespielt mit Lüdig, mit Mixolydig, mit verschiedenen Modi. Geiles Phrasing super, auch, ein bisschen Tremolo-Arbeit. Also super, super geiles Solo.
Meinst du bei dem Soli, das will ich dich fragen, meinst du das?
Ja.
Für mich hat es manchmal den Eindruck, als wenn es so zusammengeschnitten ist, oder meinst du, er hat es tatsächlich so improvisiert oder sich ausgedacht?
Nein. Also ich glaube schon, dass das zusammengeschnitten ist.
Glaube ich auch, ne?
Ja, so Petrucci-Dinger sind durchaus auch zusammengeschnitten, ja. Mm. Ja. Also Petrucci spielt auch seine Soli nicht am Stück. Also jedes Solo, da gibt es auch schon mal Punch-Ins und so. Ja, klar, klar. Aber geiles Solo.
Ja, mega.
Und es ist gut, tierisch, um mal so ein bisschen reinzukommen in den Petrucci-Stil. Das Einzige, was so ein bisschen fehlt, sind so lange, extreme Picking-Passagen. Das hat er damals noch nicht so gemacht. Das macht er mittlerweile seit den 2000ern mehr. Also so richtig lange 16-Triole-Shred-Picking-Passagen. Da gibt es auch diese eine chromatische Stelle, die geht da so in die Richtung hin. Aber das fehlt so ein bisschen. Aber ansonsten ist es, um so ein bisschen Petrucci-Style zu bekommen, mega Solo.
Ja, genau. Total.
damit würde ich mal jetzt enden. Schaut euch mal Under a Glass Moon an. Ich habe es auch mal ich habe es nicht auf YouTube gecovert, aber es gibt auf Facebook ein Video, wo ich das mal spiele.
Stimmt.
So. Sogar ohne Backing-Track. Das wollte ich mal gespielt haben.
Trocken, ja, stimmt. Doch, hatte ich
trocken,
gesehen. Ja,
genau, trocken, du hast gesagt, ohne Delay und ja, so, sondern geil. Halt auch ohne Backing-Track. Nur das Ding, ja. Genau.
Sehr gut.
Das ist mein letztes Ding. Under a Glass Moon von Johannes Petrochikowski.
Johannes Petrochikowski. Dann habe ich noch was. Mein Favorit ist, und da kann man sich auch die Zähne dran ausbeißen und das, ich glaube, sein ganzes Leben lang üben, ist Cliffs of Dover von Eric Johnson. Da haben wir letztens noch drüber gesprochen. Cliffs of Dover.
Haben wir letztens noch drüber gesprochen. Ja. Genau.
Ist alles drin, was man braucht. Tierischer Ton, unglaubliche Technik auch und super geile pentatonische Geschichten, Läufe, halt diese Spread Triads Geschichten, Hybrid Picking, da ist alles drin. Super geile Melodie, Aufbau, Sound. Also Eric Johnson ist generell einfach ein Gott, muss man mal sagen. Das ist tierisch. Also Cliffs of Dover sollte man sich unbedingt mal reinziehen. Zumindest probieren so ein bisschen, so ein paar Parts. Man muss ja nicht alles 1:1 spielen. Ich meine, spielt das ja live auch immer anders. Aber gerade dieses Intro, das ist legendär. Das sollte man unbedingt mal irgendwie gelernt haben. Und seit es Troy Grady gibt, seit es Schokolade gibt, wie war die Werbung? Seit es Troy Grady gibt, ist das ja auch so ein bisschen demystifiziert. Demystifiziert ist ein Wort, ja. Muss man wirklich sagen, dann hat es bei mir auch einigermaßen, also ich würde immer noch nicht behaupten, dass ich es gut spielen kann, aber zumindest in die Richtung schon mal komme, weil es halt also auch so speziell ist von seiner Spieltechnik und einfach geil. Geile Nummer, ja.
Ja, Mann, Cliffs of Dover, müsste ich auch mal mit drauf schaffen.
Hab
ich auch
noch nie
gemacht, tatsächlich. Müsste ich mal machen, ey. Es ist auch so ein Klassiker. Ja. Auch so einer der ersten sehr technischen Songs, so. Ich meine, wann kam der raus? Auch Mitte 80er, Ende 80er, irgendwie sowas, ne? Ich habe ihn ja auch noch nie komplett gehört. Das hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen, dass ich den mal komplett hören soll. Weil du gemeint hast, am Ende geht's auch nochmal richtig ab und so. Und auf alle Fälle mal.
Und
steht auf meiner To-Do-Liste.
Ja. Und noch viel wichtiger, was noch viel geiler ist. Es gibt eine Live-Version von 88.
Ach ja, Texas. Genau, hast du von erzählt.
So schön, was er da am Anfang alles macht. Und das sollte man wirklich mal versuchen zu transkribieren. Ich glaube, da tut man eine ganze Menge. Auch gerade was Akkord-Voicings lernst du hier auch super viel und so Konzepte. Also das ist dann für die Fortgeschrittenen auf jeden Fall. Das ist nichts für Anfänger.
Ja, mega. Das können wir uns mal merken. Ja, wir haben ja auch ein paar fortgeschrittene Zuhörer. Wir haben nicht nur Anfänger. Ja, eben. Unsere Zuhörer können automatisch was. Allein dadurch, dass sie unsere Zuhörer geworden sind, können sie schon automatisch besser Gitarre spielen als alle anderen.
Und wenn ihr noch mehr und besser spielen...
Yeah, du weißt, worauf ich hinaus wollte. Ja, fahre fort.
Dann abonniert ihr unseren Patreon-Kanal. Beziehungsweise werdet Patreon für einen klitzekleinen Beitrag für einen Kaffee bei Starbucks oder so. Könnt ihr schon einiges an uns... von uns lernen oder halt mitnehmen oder einfach nur ein paar Licks lernen oder halt ein paar Folgen hören. Extra Bonusfolgen über sehr viel. Also wir haben da wirklich sehr viel Content. Schaut mal rein, einfach ganz unverblümt und unverbindlich. Und wir buchen immer alles ab.
Von alles daher. Easy. Und ja, und allein dadurch, dass ihr Patreonis bei ihr seid, könnt ihr euch das schon auf die Stirn schreiben und sagen, auf der nächsten Jam-Session, wenn es irgendwann mal wieder welche geben soll, 2025, dann könnt ihr ja sagen, puh, was wollt ihr eigentlich? Ja. Ich bin nämlich bei Let's Talk Guitar Patreoni.
Genau.
Wup.
Eine Sache wollte ich noch sagen. Oh. Vielen Dank, du hattest es vor Tagen gepostet. Du hast es gesehen. Vielen Dank für über 10.000 Downloads.
Wir haben die 10.000 Streams und Downloads von unserem Podcast hier erreicht. Wup. Yeah. Wuhu. Denn dieser Podcast macht ganz schön viel Fun.
Das sowieso.
Ist ein Insider, das versteht keiner. Also hoffentlich. Insider. Hoffentlich versteht es keiner.
Alright.
Sehr, sehr geil. Dankeschön. Und um nochmal ein bisschen Interaktivität mit reinzubringen, was denkt ihr denn sind Soli oder was waren für euch Soli, die wichtig waren für eure Entwicklung? Was sind denn Soli, wo ihr meint, mein Gott, die müssten wir auschecken oder warum wurde die nicht hier genannt?
Genau.
Nennt sie uns, weil dann können wir da in einer weiteren Folge mal drüber reden, über die Solis, die ihr uns sagen würdet. So von wegen, ey, das Solo kam gar nicht drin vor. Wo bleibt mein Nothing Else Matters Solo?
Wo bleibt mein Eruption von Van Halen?
heißes Eisen. Das nächste Mal reden wir über die schlechtesten Soli, die es gibt.
Hast du Eruption, ich meine Dings aufgeschrieben? Alright.
Alrighty, righty, righty. Wir hören lieber auf, bevor der Mob kommt.
Genau.
So, dann würde ich sagen, bedanken wir uns viermal und wir hoffen, uns in der nächsten Folge wiederzusehen. Bis dahin ein schönes Üben. Macht's gut.
Macht's gut, Leute. Tschüss.
Ciao. Cringe.